Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute ist 1939 in Breslau geboren, Autor und Journalist. Er war in den 70er und 80er Jahren als Korrespondent in der DDR. Und anders als andere westdeutsche Kollegen, die dafür in West-Berlin wohnten und in Ost-Berlin arbeiteten, wollten Peter Pragerl und seine Familie das Leben in der DDR wirklich kennenlernen und hatten deshalb ihre Wohnung in Ost-Berlin. Kauften dort ein, gewannen Freunde, bekamen einen Einblick ins tatsächliche Leben, den rein analysierende oder kommentierende Kollegen so nicht bekamen. Diese 12 Jahre waren das wohl wichtigste Kapitel im Berufsleben von Peter Pragerl. Er ist heute unser Gast. Willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Pragerl, die Stasi schrieb über Sie: Pragerl war tatsächlich bemüht, wie ein DDR-Bürger zu leben. Das haben Sie viel später gelesen. Wie haben Sie den Eintrag aufgenommen?
Der Major von der Staatssicherheit, der das aufgeschrieben hat, der hat das richtig beobachtet. Ich habe mich in der Tat dahin entwickelt, dass ich, je mehr Menschen ich kennenlernte, dann den Blick der DDR-Bürger übernommen habe, weil ich ja den Alltag in erster Linie beschreiben wollte. Eine politische Kommentierung, das war ja auch von West-Berlin aus möglich, aber dort vor Ort zu leben.
Hört sich an, als hätte der Major ein Kompliment gemacht, ungewollt.
Ich habe es so empfunden, ja. Er hat das also ganz korrekt beschrieben, so wie er mich kennengelernt hat.
Peter Pragerl wird uns von dieser nicht nur ihn, sondern seine ganze Familie prägenden Zeit als DDR-Korrespondent erzählen. Vom Alltagsleben, von Freunden und von Schwierigkeiten unter steter Beobachtung dann doch so ehrlich wie möglich zu schauen und dann zu schreiben. In den 1970er und 80er Jahren als DDR-Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung und den Stern in Ost-Berlin. Und Herr Pragerl, das ist so lange her, wir müssen uns mal ein bisschen zurückbeamen. 1972 der Grundlagenvertrag zwischen der DDR und der Bundesrepublik, eine schwer errungene Vereinbarung, die einigermaßen nachbarliche Beziehungen erstmal auf den Weg bringen sollte. Zwei Staaten, eine Nation, so hat es Willy Brandt benannt, auf westdeutscher Seite. Der bekam dafür jede Menge Haue und trotzdem hat seine Entspannungspolitik letztlich vieles auf den Weg gebracht. Sie konnten dann 1974 hin nach Ost-Berlin, aus dem saturierten München von der Süddeutschen Zeitung geschickt. Herr Pragerl, wollten noch andere oder waren Sie einsamer Bewerber auf weiter Flur?
Ich war zunächst der Einzige, der den kompletten Wohnsitz in Ost-Berlin genommen hat, weil die anderen Kollegen, die ja dann auch akkreditiert wurden, bereits in West-Berlin wohnten. Es gab zwar eine Residenzpflicht, wie bei den Diplomaten, das heißt, man musste schon ein Büro oder eine Wohnung in Ost-Berlin haben, aber wenn man in West-Berlin seinen Lebensmittelpunkt hatte, dann ist man abends dann auch wieder nach Hause gefahren, während ich vor Ort war.
Sie hat eine super Adresse, Ho Chi Minh Weg, Neubaugebiet in Lichtenberg, 4 Zimmer, Küche, Bad, schweineteuer. Erzählen Sie mal, wo waren Sie da zu Hause?
Das war ein Neubaugebiet in Lichtenberg. Wir hatten ja eine Vorbesichtigung gemacht. Ich wurde eingeladen, dann bin ich mit meiner Frau nach Ost-Berlin gefahren. Dann haben wir diese Wohnung besichtigt. Wir hatten die Wahl zwischen der 4. Etage oder der 6. oder 8. Etage. Und meine Frau sagte, also 4. ist mir am angenehmsten, denn ich weiß ja nicht, ob die Fahrstühle hier immer funktionieren. Und dann habe ich es nicht so weit mit dem Kinderwagen und mit den Kindern dann in den Flur zu kommen und dann auf die Straße. Und deswegen haben wir dann die 4. Etage gewählt.
Neubaugebiet, bisschen ab vom Schuss und man guckte auf Kräne?
Ja, rundherum war Baustelle. Es wurde auch eine Kaufhalle gebaut. Das gehörte ja eigentlich zu diesem ganzen Komplex. Ja, und dann haben wir uns umgesehen und sind in den Alltag eingestiegen.
Sie haben viele Kolumnen über diese Zeit geschrieben, später dann auch ein Buch, Der geduldete Klassenfeind. Das schon ein Häkchen in der Formulierung, Klassenfeind, aber geduldet. War das Ihr Empfinden?
Das habe ich so gemerkt, so wurden wir ja auch gesehen. Die SED-Führung sah ja in den Westjournalisten ja in erster Linie kritische Menschen, die also nun darauf aus waren, auch die Schwächen der DDR-Gesellschaft aufzuzeigen. Insofern Klassenfeinde. Man ging davon aus, dass wir also sozusagen auf der Linie der westdeutschen Politik waren und die DDR nun besonders kritisch sehen würden. Deshalb Klassenfeind, aber geduldet, weil man nun dieses Abkommen getroffen hatte.
Und wenn man da nun wohnt mit der ganzen Familie in Lichtenberg, 4-Zimmer-Neubau, auf der Baustelle, dann verschieben sich ja auch Perspektiven. Was ist Ihnen aufgefallen im alltäglichen Leben?
Das Leben war für die Menschen beschwerlicher und es war auch karger. Wenn man in die Kaufhalle ging und dort das Angebot gesehen hat, das war natürlich nicht zu vergleichen mit dem, was wir vom Westen her gewohnt waren. Aber ich habe dann also mich immer versucht, in die Situation der Bürger um mich herum dann zu versetzen. Und dann hat es mich dann auch nicht gestört, wenn man also nur so ein Kartoffelnetz genommen hatte und die waren schon angefault. Das war eben so und das haben wir so hingenommen. Am Anfang waren wir darum bemüht, ein Leben zu führen wie die Menschen um uns herum.
Eine Nation von Frühaufstehern, nicht? 8:30 war der Block leer.
Ja, das sahen wir dann schon. Also der Berufsverkehr setzte sehr früh ein, fuhr auch eine Straßenbahn. Und wenn man aus dem Fenster sah, dann sah man schon die Menschen, wie sie dann also mit den Kindern in den Frühhort gingen. Also diese Gesellschaft war wirklich eine von Frühaufstehern. Hat ja Sachsen-Anhalt später sogar mal zum Markenzeichen gemacht.
Herr Prager, ich stelle mir das nicht so einfach vor, Freunde zu finden. Dass Sie selber gut beobachtet wurden, ist sowieso klar. Und dann die Nachbarn, der Hausmeister, die Friseurin, der Fleischer, die begegnen jemanden, der kommt von drüben, aber will in den DDR-Alltag eintauchen. Also ich würde da automatisch höchste Vorsicht walten lassen.
Ja, wir waren andererseits aber auch interessante Leute. Also wenn sie zu uns kamen, dann sahen sie eine andere Art von Wohnungseinrichtung. Da lagen Zeitungen, Zeitschriften, dann waren da Bücher, die sie nicht kannten oder nur vom Hören sagen, weil sie in der DDR nicht verlegt wurden. Es ging wie so ein Schneeballsystem. Der eine erzählte von der Bekanntschaft mit uns, dann kamen andere. Auf die Art und Weise haben wir eine ganze Menge Menschen kennengelernt. Wir waren natürlich auch ein bisschen vorsichtig, weil man ja nicht wusste, schickt die Stasi jemanden, der uns da nur auskundschaften sollte, was auch passierte. Meistens habe ich mich dann auf das Bauchgefühl verlassen. Ich habe dann schon gemerkt, wenn jemand also in offizieller Mission zu uns gekommen ist. Aber wie ich dann auch später, als die Stasi-Akten dann veröffentlicht wurden, mit großer Erleichterung feststellen konnte, unser späterer enger Freundeskreis war absolut sauber. Da hat sich niemand bei der Stasi verdingt.
Wobei, eigentlich haben Sie ja schon einen Schritt vorangemacht. Wenn man zu jemandem in die Wohnung eingeladen wird, dann besteht ja schon eine Beziehung. Abgesehen davon, dass Wohnung vielleicht nicht so ungefährlich war, war ja auch verwandt. Ich denke jetzt mehr so an die Friseurin, an den Fleischer, an die Kassiererin im Kaufladen, also die irgendwie dann doch gehört haben, ah, der Prager, die kommen von außen. Wie war das?
Das waren schon andere Menschen, mit denen wir zusammenkamen. Sie kamen vorwiegend aus dem künstlerischen Bereich. Wir lernten also Schauspieler kennen. Mein Lieblingsschauspieler war damals das Maxim Gorki Theater. Der damalige Bühnenbildner ist bis heute mein engster Freund. Wir lernten andere Schauspielerinnen kennen. Wir lernten auch viele Ärzte kennen. Also es war schon so ein anderes Milieu. Meistens doch Akademiker und die hatten also ein besonderes Interesse, mit uns in Kontakt zu kommen.
Trotzdem musste auch Familie Prager Mittagessen. Haben Sie sich in die Schlange gestellt?
Selbstverständlich.
Und Sie und Ihre Frau haben sich versprochen, wir wollen nie erpressbar sein. Was meinte das und hat es geklappt?
Das hat geklappt. Wir wollten immer ehrlich zueinander sein. Also wir sollten uns nie irgendwie in Situationen bringen, wo man uns hätte dann erpressen können. Und das haben wir bis zum Schluss durchgehalten.
Peter Prager war der einzige westdeutsche DDR-Korrespondent, der dort auch wohnte und der nicht vorrangig die hohe Politik analysierte, sondern aus dem Alltagsleben berichtete, vor allem in Kolumnen für die Süddeutsche Zeitung. Und Sie waren wohl auch der Einzige, der seinen kleinen Sohn in der DDR in den Kindergarten schickte und in der Grundschule anmeldete. Da müssen Sie für die Behörden eigentlich eine ziemlich harte Nuss gewesen sein. Sowas war doch vollkommen unüblich.
Also unsere Kinder waren ja zunächst in einem evangelischen Kindergarten in der Galiläa-Gemeinde in Friedrichshain. Und als dann unser Sohn schulpflichtig wurde, dann überlegten wir, ja, was machen wir? Natürlich hätten wir ihn täglich nach West-Berlin bringen können, in eine in der Nähe der Grenze gelegene Schule. Aber dann wäre das Problem gewesen, er hat dort Schulfreunde und Freundinnen, die ihn nicht im Alltag besuchen können. Und in Ost-Berlin lernt er Gleichaltrige ja auch nicht kennen. Das Natürliche, meinten wir uns, sei doch, wenn ein Kind am Lebensmittelpunkt der Eltern, und das war ja nun Ost-Berlin, auch zur Schule geht. Und die 34. Polytechnische Oberschule, die lag in Sichtweite, wenn man aus der Küche schaute, sah man auf diese Schule. Und dann haben wir diesen Antrag gestellt. Und wie ich dann später aus den Stasi-Akten entnommen habe, hat die das sehr verwundert. Da gab es unterschiedliche Versionen. Die einen meinten, naja, das ist die Anerkennung der Überlegenheit der sozialistischen Bildung. Und wieder andere, die da ein bisschen näher an der Realität waren, die meinten, naja, der ist Journalist, der will auch ein bisschen hinter die Kulissen der Volksbildung schauen. Unsere wahren Motive, dass wir unseren Sohn da also nur nicht solchen Spannungen aussetzen wollten mit dem täglichen Wechsel von Ost-West, das hatten sie gar nicht so wirklich erkannt.
Und wie war das für Markus?
Der hat es sehr gerne gemacht. Es gab ein Problem. Also er konnte nicht Mitglied der Jungen Pioniere werden. Angeblich, weil er ein Ausländer war. Aber die Lehrerin, die eine hervorragende Pädagogin war, die wir dann auch kennengelernt haben, die hat dafür gesorgt, dass er an allen Veranstaltungen teilnehmen konnte. Er hatte kein Halstuch und er hatte keinen Ausweis, aber er konnte überall mitmachen. Deswegen war er nicht da diskriminiert.
Sie haben es aber in Ihrem Buch geschildert. Irgendwann kam das Kind nach Hause und fragte, Papi, was ist ein Grenzverletzer? Was sagt man denn da seinem Jungen?
Ich habe versucht, ihm das zu erklären. Das war ja so ein allgemeiner Vorwurf für die Kinder, die ihm das wohl gesagt haben. Die haben das wieder aus ihrem Elternhaus. Grenzverletzer wurden ja also Leute bezeichnet, die also versucht haben, aus der DDR zu fliehen. Und Markus, der ja nun auch die Westseite kannte, der war ganz unglücklich, dass er seinen Freunden nicht erklären konnte, dass die Mauer auf der Westseite für jeden zugänglich war. Man konnte da sich das anschauen, man konnte da Graffiti drauf sprühen. Und da stehen auch keine Soldaten, keine bewaffneten Soldaten wie auf der Ostseite. Und das glaubten sie ihm nicht. Und deswegen war er dann auch ganz unglücklich. Und dann habe ich versucht, ihm zu erklären, dass die eben diesen Blick haben und er deswegen also nicht so traurig sein müsste.
Zum Ausgleich haben Sie im Elternkollektiv fleißig mitgemischt. Beim Altpapier war Markus' Klasse immer führend. Wie kam das?
Ja, als wir da in der ersten Sitzung des Elternaktivs, wie das damals hieß, die Elternpflegschaft, wie wir im Westen gesagt haben, dann wurden dann also auch so Aufgaben aufgerufen und die Eltern wurden gebeten, die zu übernehmen. Und als dann es darum ging, ob man dann regelmäßig Altpapier einsammelt für die Sekundärrohstoffannahmestellen, dann haben wir uns angeguckt, meine Frau und ich, und dann haben wir gesagt, haben wir einen Arm gehoben und haben gesagt, ja, wir übernehmen das. Und da sind wir regelmäßig im Wohngebiet herumgefahren und haben dann also das Altpapier eingesammelt. Und da ich ja auch Westzeitungen bezog, die ja durch Kurier besonders zugestellt wurde. Die hatten ja damals noch in den Wochenausgaben ganz dicke Anzeigenseiten. Und dann habe ich diese genommen und habe die unter das Neue Deutschland oder die Berliner Zeitung gemischt und so, dass sie dann also immer schwerer waren als diese übrigen Bündel Papier. Und auf die Art und Weise, das wurde ja dann später auf die Waage gelegt, war dann die Klasse unseres Sohnes immer vorne weg.
Mit den Infos des Klassenfeindes aufgefüllt. Nun war ja im Alltagsleben die DDR tatsächlich so nachhaltig, wie wir es heute endlich mal wieder werden wollen sollten, im gesamtdeutschen Staat, aus Mangel natürlich. Ja. Und ich will auch die Umweltsünden von Braunkohle bis chemische Industrie nicht ausklammern, aber so im privaten Leben, Einkaufsnetz statt Tüte, Altpapiersammlung, das spiegelt ja auch ein Denken. Wo fanden sich noch solche nachhaltigen Lebensweisen?
Also es begann schon praktisch am ersten Morgen, als wir da eingezogen waren. Dann hatte ich den Hausmeister gefragt, wo man denn Brötchen kaufen konnte. Ich hätte natürlich in diese Kaufhalle gehen können, aber da hat er gesagt, das würde er mir nicht empfehlen, die schmecken nicht. Aber es gäbe in einer Straße, die also fußläufig sei, einen Privatbäcker. Der habe hervorragende Schrippen. Da bin ich da hingegangen und das war auch so, es roch da prima und da habe ich da die Brötchen bestellt. Und dann legte mir die Verkäuferin die da einfach auf die Theke. Habe ich gedacht, in München hätte ich da eine Tüte bekommen. Das war aber hier nicht so und ich hatte auch nichts dabei. Da habe ich es in die Tasche gesteckt. Das war aber eine Lehre für mich. Ich bin dann, wie das die DDR-Bürger zu tun pflegten, dann später mit Netz oder Beutel immer gegangen, weil ich ja nicht wusste, ob ich da irgendwas sehe, was ich einkaufen kann.
Und Ihre Frau mit Besteck ins Krankenhaus?
Ja, wir haben dann eine Krankenversicherung auch mit der DDR-Versicherung abgeschlossen. Und als sie dann im Krankenhaus Friedrichshain war, dann rief sie mich nach der Einlieferung dann da mal an und sagte, ich möchte dies oder jenes mitbringen und unter anderem auch Besteck. Ich sage, wieso das denn? ja, das gibt's hier nicht, das muss sich jeder mitbringen. Und die übrigen Patientinnen da, die machen das auch. Also bin ich da hingefahren und habe ihr dann also nun das Besteck gebracht.
Mhm. Herr Prager, Sie und Ihre Familie konnten natürlich mit Akkreditierung und Reisepass ganz selbstverständlich hin und her switchen, wenn Sie wollten. Mhm. Mal frische Blumen kaufen, mal eine Ananas. Ihre Freunde, Sie sprechen ja auch von engen Freunden, die konnten das nicht. Wie haben die denn darauf reagiert, wenn der Peter mal sagte, ich gehe mal für ein paar Stunden nach drüben?
Also die engste Freundin meiner Frau, die hat mal gesagt, es hätte sie richtig schockiert. Also sie hat ihm einen Wunsch geäußert und dann hat meine Frau gesagt, dann pass mal auf die Kinder auf, ich fahre mal eben rüber und besorg dir das, weil das nur im Westen gab. Das hat sie ihr dann nicht direkt gesagt, aber später hat sie gesagt, das sei für sie insofern ein Schock gewesen, als sie sich vorstellte, sie muss 30 Jahre warten, bis sie überhaupt als Rentnerin vielleicht mal die Chance hat, in den Westen zu kommen. Und dann sagt meine Freundin aus dem Westen, ich fahre mal eben rüber und besorge dir das. Also das war schon für sie eine Situation, da wurde ihre Situation des Eingesperrtseins mal ganz bewusst.
Ist ja auch verletzend, so in einer freundschaftlichen Beziehung, wenn einer sagt, ich gehe mal kurz rüber und bring dir das eben mit. Das ist so, ja, so von ein bisschen von oben
herab. Ja, sie hat es aber dann verstanden, denn meine Frau hat also sehr viel für unsere Freunde getan und sehr viel Wünsche erfüllt. Die ist ja manchmal mit einem großen Einkaufszettel rübergefahren. Der eine wollte spezielle Sachen aus dem Elektroladen und so weiter. Also sie hat dann eine Menge dazu beigetragen, dass unsere Freunde dann auch mit Dingen versorgt wurden, die sie in der DDR nicht bekamen.
Den kritischen Blick haben Sie sich ja bewahrt. Also unterschwellig ist in Ihren Texten auch so ein Staunen fühlbar darüber, dass die Menschen alles so geduldig ertrugen. Man hätte ja durchaus an verschiedenen Stellen auch mal Nein sagen können. Trotzdem haben Sie eben echte Freunde gefunden. Sie haben das Kulturleben genossen. Was, Herr Prager, haben Sie in insgesamt 12 Jahren DDR schlicht gerne gehabt?
Einmal ist es ja so, in Zwangsgesellschaften ist das Miteinander der Menschen enger als im Westen. Also man ist aufeinander angewiesen und man ist vertrauter miteinander. So diese Bussi-Gesellschaft, die wir zum Teil ja auch in München erlebt haben, die gab es da ja nicht. Aber das ist halt immer so, wenn die äußeren Umstände die Menschen dazu zwingen, sich solidarisch zu verhalten. Das hat mich dann schon sehr beeindruckt und das ist dann auch relativ schnell nach der Vereinigung dann auch wieder verschwunden. Das war eben nur bedingt durch diese Situation in der DDR.
Peter Pragerl hat uns von seinem Leben als westdeutscher Korrespondent in der DDR erzählt. Insgesamt 12 Jahre. Herr Pragerl, das ist ja inzwischen auch schon wieder über 30 Jahre her. Wie hat diese Zeit Sie und Ihre Familie geformt? Was haben Sie mitgenommen, was ohne diesen biografischen Teil vielleicht schlicht anders wäre?
Da spielt vor allen Dingen das Kulturleben eine ganz große Rolle. Wir sind regelmäßig ins Theater gegangen, in die Oper. Ich bin regelmäßig in die Buchhandlung gegangen und habe nach Büchern, die auch dort sehr rar waren, also von DDR-Schriftstellern, das war schon Bückware, wie man sagte, die kriegte man nur unter den Ladentisch, aber da ich häufiger in diese Buchhandlung kam, wurde ich genauso bedient mit Bückware. Gesellschaftswissenschaft, die Literatur, die gab es ja am Markt, die wollte auch kaum jemand haben. Und ich habe das später gemerkt, als wir dann auch in West-Berlin wohnten und mal ehemalige DDR-Bürger zu uns kamen und auf unsere Bücher geschaut haben und gesagt haben, das ist ja hier, wenn ich mich so umsehe, wie bei einem Intellektuellen aus der DDR. Also ein Großteil der Bücher, die wir heute haben, stammen aus dieser Zeit. Genauso Schallplatten und so etwas. Also das Kulturleben, das hat uns bis heute ganz eng begleitet. Und ich sage immer, es gibt ja nicht so viel, was man dann also nun als vorbildlich bezeichnen könne, was es in dieser SED-Diktatur gab. Aber das Kulturleben, das möchte ich an erster Stelle nennen.
Ich springe noch mal ein wenig Ihr eigenes Buch, nämlich 2008 erschienen, Der geduldete Klassenfeind. Das hat vorne einen Spruch stehen, der ist man erstmal platt, wenn man den liest, verbindet man nämlich eher mit Angela Merkel. Da steht nämlich tatsächlich, wir schaffen das vorne drin. Und dann, wir haben es geschafft.
Ja, wir haben uns dann überlegt, als ich dieses Buch geschrieben habe, was man da vorne reinschreiben könnte. Und wir waren uns sehr schnell einig, dass das also auch eine schwierige Aufgabe war, die wir ganz gut gemeistert haben. Und deswegen, wir schaffen das und wir haben es geschafft. Das war die Bilanz.
Und heute denkt man natürlich eher an die Flüchtlingsströme 2015. Ja. Und ich wollte die Biege machen in Ihre eigene Biografie, Peter Pragel. Denn geflüchtet sein, das kennen Sie selber. Sie haben eine spannende Biografie. Wenn man Sie fragt, woher kommen Sie eigentlich? Was sagen Sie dann?
Ich bin ein Breslauer Berliner. Es gab ja viele, die von Breslau nach Berlin gekommen sind. Und Breslau, meine Geburtsstadt, spielt für mich heute eine große Rolle.
Mhm. 1939 geboren, dort in Breslau in Schlesien, heute Polen. Ein Kriegskind, dann ein Flüchtlingskind. Über Jahre, wenn ich das richtig weiß, weg aus Breslau ins westdeutsche Siegerland. Was für ein Name für ein Flüchtlingsschicksal, das Siegerland. Auf langen Fußmärschen mit 6. Was erinnern Sie davon noch?
Also in ganz frühe Kindheit kann ich mich wenig erinnern. Das, was ich da weiß, stammt meistens aus den Erzählungen meiner Mutter. Und da vermischt sich ja manches. Wenn man dann auch später mal sich Fotos angeschaut hat oder diese Erzählungen, dann glaubt man das ja irgendwann, dass man das selber erlebt hat. Aber die Zeit, als wir dann von Breslau dann in ein Dorf am Riesengebirge gezogen sind, dann als im März die sowjetischen Truppen immer näher kamen, sind wir dann ins damalige Sudetenland, also nach Böhmen. Dort habe ich das Kriegsende erlebt. Da habe ich noch ganz klare Bilder vor mir. Wir wohnten damals in einem Gasthaus. Und dann haben wir dann aus dem Fenster geschaut und dann sahen wir die deutschen Soldaten, die ihre Gewehre wegwarfen und dann also flüchteten. Und dann kamen auch schon dann die russischen Truppen. Und ich habe dann auch mitbekommen, die Ängste meiner Mutter, und war dann auch später so ein sehr ängstliches Kind. Meine Mutter hat mir erzählt, wenn ich so feste Stiefeltritte gehört habe, dann bin ich unter ein Bett oder ein Sofa, was da stand, und habe mich versteckt. Also es muss mit mir etwas gemacht haben, was mir dann aber erst viel, viel später dann bewusst geworden ist.
Und ein Sechsjähriger auf ellenlangen Fußmärschen über hunderte Kilometer, da hat man auch eine physische Erinnerung.
Ja, das war beschwerlich, aber da habe ich eigentlich nicht so sehr eine Erinnerung. Also ich hatte noch zwei Brüder und der Jüngste, der ist ja erst im September 1944 geboren. Und der lag ja immer im Kinderwagen. Und der Zweite dann, der hatte auch mal das Recht, also auf und zu mal auf diesem Kinderwagen Platz zu nehmen. Und ich musste immer laufen. Meine Mutter hatte auch später mal dann ironischerweise gesagt, deine O-Beine, die kommen von dieser Langlauferei, die wir damals gemacht haben. Aber mir ist es nicht als unangenehm in Erinnerung.
Der Vater kam 1949 zurück aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft. War jahrelang weg, das muss doch für Sie mit knapp 10 ein fremder Mann gewesen sein.
Das war auch so. Ich war ja der Älteste und ja, ich wurde auch immer in die Verantwortung genommen, auch schon für meine Brüder und meine Mutter, die das ja auch mit Hilfe ihrer Mutter, also meine Großmutter war eine sehr patente Frau, die da auch sehr geholfen hat, dass wir da also überhaupt in dieser Zeit zurechtgekommen sind. Die war dann auch natürlich erfreut, als ihr Mann wiederkam. Sie hatten eine gemeinsame Adresse ausgemacht bei Freunden, die wohnten in Chemnitz. Und jeder sollte sich melden, wo er ist. Auf die Art und Weise haben sie überhaupt herausbekommen, dass wir im Siegerland gelandet sind und mein Vater noch in Gefangenschaft war.
Verzeihen Sie, ich dachte auch, ein fremder Mann, der dann irgendwie plötzlich das Kommando übernehmen will?
So war es auch. Mein Vater war ein sehr autoritärer Mensch und er nahm selbstverständlich wieder das Kommando. So, und das hat meiner Mutter natürlich nicht so gefallen. Und das habe ich so auch mitbekommen. Und deswegen hatte ich immer so auch ein gespanntes Verhältnis zu meinem Vater. Im Gegensatz zu dem innigen Verhältnis, das ich zu meiner Mutter hatte.
Als Flüchtlingsfamilie war man dann irgendwo einquartiert bei anderen Leuten, zum Teil über Monate, über Jahre. Was hat das für Sie bedeutet?
Also wir kamen ja zunächst in den Kreis Iserlohn, auf ein Dorf. Es war ja so, die Städte waren ja auch, die westdeutschen Städte waren ja bombardiert, da konnten wir gar nicht hin, sondern man musste diese Flüchtlinge, die ja in großer Zahl kamen und Vertriebenen, die musste man ja unterbringen und das ging nur auf den Dörfern. Dann wurden wir in einer Bauernfamilie da einquartiert, kriegten einen Raum. Da war dann also meine Mutter und meine Brüder. Und wir wurden da sehr schäbig behandelt. Man glaubte, wir seien also freiwillig gekommen und wir sind habe nichts. Und dann wurde uns gesagt, ihr sprecht aber gut Deutsch. Da haben wir gesagt, ja, wir sind ja auch Deutsche. ja, aber ihr seid doch Polacken. Also man hatte überhaupt keine Vorstellung von den ostdeutschen Provinzen. Und das war schon sehr kränkend. Und das habe ich verinnerlicht.
Eben sprach ich mit unserem Gast, mit Peter Pragerl, über seine Jugendjahre, eine Flüchtlingskindheit. 1939 ist er in Breslau geboren, einquartiert, über Jahre bei Fremden beäugt, Entbehrungen gewohnt. Herr Pragerl, wie lange hat Ihre Familie gebraucht, um anzukommen und dann auch um loszulassen? Schlesien ist ja seit mehreren Generationen polnisch und wird es auch bleiben.
Als mein Vater 1949 im Herbst aus russischer Gefangenschaft gekommen war, hat er sich ja beworben um eine Arztstelle. Damals gab es keine Niederlassungsfreiheit. Und er bekam dann die Stelle eines verstorbenen Arztes in der Gemeinde Krombach im Kreis Siegen. Und da zogen wir in das Haus zur Miete, wo der Arzt gewohnt hatte und seine Mutter lebte dort noch. Und ich wuchs dann also auf als Doktorsohn. Ich war nicht diskriminiert, sondern ich war sozusagen einer, der jetzt da also zur Schule ging. Und also ich bin dort richtig angekommen. Meine Eltern pflegten aber nach wie vor natürlich die Traditionen, die sie von Schlesien her kannten. Also das fing von Mahlzeiten an. Weihnachten gab es dann die berühmte polnische Soße. Und wir hatten sehr viele Bücher von schlesischen Schriftstellern, Schallplatten. Meine Mutter sprach ein wunderbares, eine schlesische Mundart, die sich mir sehr tief eingeprägt hat. Also ich bin also sozusagen mit einem Bild, ist speziell von Breslau aufgewachsen, das also, ja, eine Idylle war. Und das hat sich erst bei meiner ersten Begegnung, viel, viel später, ist diese Idylle dann, ja, der Realität gewichen.
Und wie war das?
Das passierte im Jahr 1980. Ich war damals schon Parlamentskorrespondent für den Stern in Bonn. Und da merkte ich, dass da also nun eine Reise geplant war von katholischen westdeutschen Bischöfen. Die erwiderten eine Reise ihrer polnischen Amtsbrüder. Und da dachte ich, interessant, wie führt denn die Route? Und dann merkte ich also, die wollten auch Breslau besuchen. Und ich hätte natürlich auch schon früher mal nach Breslau fahren können, aber ich wollte nicht zu diesen, ja, Heimweh-Touristen gehören und dachte, ach, dann kann ich mein privates Interesse hinter meinem beruflichen verstecken. Ich war nicht Teil dieser offiziellen Delegation, aber mit zwei Kollegen von der katholischen Nachrichtenagentur sind wir dann nach Warschau geflogen und dort haben wir dann uns einen Wagen gemietet und dann sind wir also in der Folge dieser Bischofsdelegation dann nach Breslau gekommen. Und dann kam ich in diese Stadt. Wir hatten einen Begleiter, der angeblich Reiseführer war, aber in Wahrheit auch der Aufpasser. Und als ich sagte, ich bin hier geboren, dann sagte er, ja, und dann, wo ich denn getauft worden bin, das wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht, dann verschaffte er mir eine Führung im Rathaus. Und dort hat mich dann eine Museumsführerin empfangen und hat mir nun diese Geschichte dieser Stadt so dargestellt, dass ich dann also innerlich widersprach. Kurzum, also ich habe mich darüber geärgert, über diese Version der Stadtgeschichte und den wiedergewonnenen Gebieten. Und wir sind dann irgendwann im Streit geschieden, weil ich dann das so da nicht stehen lassen wollte. Und das war eine Art Ernüchterung. Da habe ich eigentlich Breslau abgeschrieben.
Ich meine solche Bindungen auch familiär. Das haben ja viele Schlesier gar nicht geschafft. Gott sei Dank hat es die große Mehrheit geschafft, dass sie sich sagen, okay, meine Familie kommt daher. Wir haben daher Traditionen übernommen, Kochrezepte von der Oma. Wir pflegen das weiter. Aber ein Anspruchsdenken auf dieses Gebiet, der Traum, dass es jemals wieder Deutsch sein wird, das haben wir längst losgelassen, auch aus einsichtigen politischen Gründen. Es hat ja Gründe, dass Breslau heute polnisch ist. Wie lange hat Ihre Familie gebraucht? Das meinte ich viel eher mit Ankommen, um zu sagen, okay, wir kommen von da, aber es wird nie wieder sein.
Das hat Jahre gedauert. Also mir war das schon sehr viel früher klar. Am Anfang haben mich meine Eltern auch mitgenommen zu so Schlesier-Treffen. Und mir haben schon diese Reden damals noch nicht so sehr gefallen, weil ich immer sagte, ihr vergesst einen, das ist ja Ursache und Wirkung. Wenn Hitler Deutschland nicht diesen Krieg begonnen hätte, dann wären wir heute noch in Breslau. Das haben aber meine Eltern lange Zeit überhaupt nicht verinnerlicht. Deswegen haben wir uns auch sehr gestritten. Also ich weniger mit meiner Mutter als mit meinem Vater, der also nun sozusagen immer noch glaubte, also irgendwie lässt sich das rückgängig machen.
Und welche Spuren, welchen Stellenwert haben Ihre schlesischen Spuren, Ihre schlesische Biografie heute für Sie als alter Mann, der auf ein langes Journalistenleben zurückschaut?
Also da gab es ein Schlüsselerlebnis. Es war im Jahre 2002, da feierte die Universität Breslau das 300-jährige Jubiläum. Die war ja als Jesuitenhochschule gegründet worden. Und da hat die Universität hat dann die Staatsoberhäupter der benachbarten Staaten eingeladen. Und damals war Johannes Rau der Bundespräsident. Und dann habe ich gesagt, da fahre ich mit ihm mit. Und so war es dann auch. Ich bin dann mit ihm nach Breslau geflogen und gab es einen Festakt in der Universität. Und ich saß da und hörte diese Reden. Und da war von Versöhnung die Rede. Und anschließend gab es eine Besichtigung im Rathaus. Und da sah ich plötzlich die Büsten von prominenten Breslauern, deutschen Breslauern. In der Universität gab es eine Ausstellung über die Nobelpreisträger. Und das waren 10 und die waren alle Deutsche. Und da merkte ich also, hier in Polen wird die deutsche Vergangenheit, anders als in der kommunistischen Ära, zur Schau gestellt. Man vermittelt das den eigenen Bürgern.
Herr Pragerl, das ist auch wieder 20 Jahre her, 2002. Inzwischen, Geschichte geht ja weiter. Wie ist das heute für Sie? Welchen Stellenwert hat das Thema schlesische Wurzeln heute für Sie?
Also die Menschen, die in Breslau geboren sind, mit denen fühle ich mich verbunden. Ich besuche regelmäßig einen Stammtisch, gebürtiger Breslauer. Da hält auch immer einer einen Vortrag. Also wir tauschen uns aus über die Vergangenheit, pflegen aber auch die Kontakte zur Gegenwart. Das heißt, die meisten von uns haben also enge Beziehungen zu Breslau, ich auch. Bin dort gerne, ich bin Mitglied der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Universität. Einmal im Jahr haben wir diese große Mitgliederversammlung, dann gibt es auch immer ein Kulturprogramm. Ich war im vorigen Herbst extra in Breslau, weil dort das Opernhaus ein Jubiläum hatte. Und habe mir dann also eine Ballettaufführung angesehen, damit ich dann das auch beschreiben kann, wie das heute ist. Und ich war wirklich ganz erfreut darüber, dass also das Programm, das Jubiläumsprogramm, so zusammengesetzt war, dass man den Freischütz, die erste Inszenierung in dem neuen Opernhaus war, wiederum neu inszenierte. Zusammen mit Halka, das ist sozusagen die polnische Nationaloper. Und das fand ich einfach sehr, sehr schön, dass man also diese gesamte Vergangenheit, die deutsche und die polnische, sozusagen in dieser Kulturhauptstadt, wie sie ja mal 2016 auch war, dann wiederfinden kann.
Peter Pragerl, heute unser Gast, blickt auf ein langes und ausgefülltes Leben als Journalist und Autor zurück für die Süddeutsche, für den Stern, für die Berliner Zeitung. Herr Pragerl, Mark Twain hat mal den Satz gesagt, Journalisten sind Leute, die ein Leben lang darüber nachdenken, welchen Beruf Sie eigentlich verfehlt haben. Wäre für Sie irgendeine andere Profession überhaupt denkbar gewesen?
Nein, ich war ziemlich früh schon fest entschlossen, Journalist zu werden. Ich habe zusammen mit einem Mitschüler und ein paar anderen eine Schülerzeitung gegründet in diesem Gymnasium mit dem schönen Titel Der Strebergarten. Ich hatte schon immer ein gutes Verhältnis zur Sprache, im Gegensatz zu den naturwissenschaftlichen Fächern, da war ich grottenschlecht, aber Deutsch und Geschichte, das waren meine Lieblingsfächer. Und ich bin auch schon als Penela bei der Ortszeitung in Siegen regelmäßig in den Ferien gewesen und habe dort also sozusagen hospitiert. Und das habe ich dann auch fortgesetzt noch als Student und hatte praktisch schon ein abgeschlossenes Volontariat, bevor ich überhaupt dann eingestiegen bin in diesen Beruf.
So schließt sich der Kreis nach ganz früher, aber Strebergarten, so würde man heute keine Schülerzeitung mehr nennen. Peter Pragerl, danke, dass Sie heute unser Gast waren. Danke, alles Gute, bleiben Sie fröhlich und
gesund. Dankeschön, vielen Dank.